Ja, willkommen an diesem Morgen in dieser Runde jetzt. Ich würde gerne heute drei Themenfelder ansprechen. Das erste ist so nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht so lange erleben, unsere Retreats, aber auch zur Auffrischung, auch für mich selber, wo wir stehen, was wir machen. Wir sind weder eine psychoanalytische Gruppe noch ein charismatischer Club. Und das zweite wäre so, wie geschieht Heilung durch Meditation? Und das dritte ist das anspruchsvolle Thema zwischen Übung und Gnade. Zunächst mal, wie wir unsere Arbeit verstehen. Also wir, sage ich, weil ganz vieles von Sascha und mir gemeinsam erfahren, gelernt, studiert, Ausbildung gemacht, entwickelt, besprochen ist, auch wenn ich das jetzt hier präsentiere. Und wir ist auch das Feld. Wir lernen ganz viel von Menschen wie euch, die zu uns kommen. Viele Inspirationen in unseren Kursen sind wirklich aus dem Kurs. In Kurzform lässt sich formulieren unsere Sichtweise oder unsere Arbeitsweise oder auch Sichtweise dazu, Welt, Menschen, Selbstbild, ist integrativ und integral. Heißt, integrativ, wir reduzieren uns nicht auf eine Methode, auch wenn das gut ist, ist keine Kritik an irgendwem, nur wir machen es halt anders. Wir nutzen verschiedene Methoden, psychologische Methoden, therapeutische Methoden, vor allem auch aus der, ich komme auch hier von der jungianischen Tiefenpsychologie und dann aus der humanistischen Psychotherapie, TCI, Ruth Kohn und Gestalttherapie und aus der transpersonalen Psychotherapie, Stan Grof, Silvester Walch, diese Linie mit dem Atmen. Und wir nutzen auch die Einsichten moderner Anthropologie und Forschung, Neuroforschung etc. Und natürlich ganz stark die philosophische Richtung. Ich habe ja ursprünglich auch in Phänomenologie promoviert und mich dann habilitiert zu unterschiedlichen Themen. Und dieser philosophische, also phänomenologische Zugang hat was sehr Offenes, der ist nicht sehr eingefärbt. Das ist fast kristallklar, nicht ganz, aber fast. Das ist fast wie eine, könnte ich sagen, kognitive, fast zu klein, eine geistige Variante oder eine ja schon auch kognitive Variante von Meditation. Also Phänomenologie hat eine enorme Ähnlichkeit zu Meditation und Zen und Buddhismus, enorm. Dieses, lass alles weg und schau. Dann nutzen wir natürlich auch die großen spirituellen Traditionen, die christliche Mystik. Das Christliche habe ich ja ganz viel studiert auch und war da drin und so herausdestilliert, was ist der Kern, auch wenn ich nicht immer in diese Sprache gehe, wie auch jetzt in diesen Tagen. Und dann der Buddhismus ist ganz, ganz stark für uns, sehr zentral, buddhistische Lehrer, Lehrerinnen und Trainings. Und die schamanischen Traditionen, unterschiedlichen Formen, die sehr, sehr alt sind, wirklich so diese Referenz an diese im Grunde älteste Spiritualität der Menschheit, die wir greifen können. Diese ganz alten Traditionen. Und das wirklich in einer guten Art. Es gibt auch wirklich schräge Blüten da draus, vielleicht gut gemeint, aber dann irgendwie dumm getroffen. Aber es gibt wirklich tolle schamanische Arbeit mit unterschiedlichen Methoden. Und der sind wir auch verbunden und da sind wir auch immer wieder am Üben und gehen zu Gruppen, wo wir was Neues lernen können. So tiefe, große Arbeit, die das Kosmische mit einbezieht. Und dann auch gibt es Zugänge zu den Sufis, zum Sufismus und natürlich zum Yoga und zum Tantra und diese verschiedenen Strömungen. Und das ist nicht synkretistisch. Der Synkretismus wäre, wenn man all diese Methoden mischt und die Sichtweisen nicht mehr klar hat. Zudem muss man sagen, jede Religion ist synkretistisch. Es gibt keine pure Religion. Das Christentum ist ein Synkretismus aus Jesus Glaubensbewegung, Judentum, ägyptischer Philosophie, griechischer Philosophie, römischem Recht und germanischem Sichtweise von Menschen. Also das ist immer synkretistisch. Aber so trotzdem diese Sichtweisen auch klar zu haben, nicht zu vermurksen, sondern in einer guten Weise zu schauen, was sind die, mich interessiert immer die Grundgesten, was sind die Grundgesten in den großen Traditionen, die uns hinter den Religionen, die manchmal auch schwierig sind oder die wir nicht mögen, zu Recht vielleicht, was ist das dahinter, was uns inspiriert, was bleibend ist, was ist die tiefen Botschaft da drin? Und integral, das wäre integrativ. Und integral meint, dass wir sind auch stark verbunden mit der integralen Sichtweise, die zum Teil von Ken Wilber kommt, John Gebsa, Aurobindo, dem indischen Yogameister. Und ich habe meine Meditation über integrales Menschsein geschrieben. Und das Integrale nimmt das Evolutionäre dazu. Also ich sage vielleicht am Sonntag mal was dazu. Wenn alles sich entwickelt, was wir sehen, warum entwickelt sich ausgerechnet menschliches Bewusstsein nicht? Also umgedreht, auch menschliches Bewusstsein entwickelt sich. Wir sind nicht nur individuell, sondern auch kollektiv und global, Gott sei Dank, lernfähig. Das heißt, wir entwickeln uns weiter. Und das ist der Ansatz der integralen Sicht des Menschen. Ken Wilber ist halt das große Genie in dem Feld. Das sieht nicht alles, aber vieles sehr, sehr gut und andere kann man ergänzen. Also integral meint, dass wir, wenn ich es in eine Kurzformel bringe, was integral heute heißt und für unsere Arbeit hier, dass wir nicht mehr in den Affront gehen gegenüber älteren Traditionen und anderen Sichtweisen, sondern dass wir in einer wertschätzenden Transparenz und Durchlässigkeit auch die alten Bewusstseinsformen und die anderen Weisen, die Welt und das Menschsein zu sehen, hinzunehmen und wertschätzen als eine mögliche Sicht. Und diese Durchlässigkeit, dieses Durchmessen ist ein Hauptkennzeichen des integralen Bewusstseins. So gesehen ist das Friedensarbeit von innen her. Das vielleicht so ein bisschen zu unserer Art der Arbeit. Und dann so auch zu diese drei offenen Retreats, die wir haben, die haben im Hintergrund immer so eine Assoziation zu der jeweiligen Jahreszeit. Also Silvester-Retreat, Oster-Retreat, Sommer-Retreat hat immer so ein bisschen, das schwingt immer so ein bisschen mit, auch wenn das jetzt nicht ständig thematisiert ist. Hier im Oster-Retreat haben wir diese Dynamik, habe ich eingangs schon beschrieben, von Aufgehen aus dem Untergang, ohne dass ich jetzt ständig in eine christliche Sprache da reingehe. Ja, aber diese Tiefengeste von, es geht etwas unter und stirbt und verschwindet und berührt auch das Dunkel und heftige Abgründige und taucht auf und wird zu einem neuen Leben, das vorher nicht möglich war. Diese Ostergeste im Grunde, die leben wir dauernd hier. Und die steht im Hintergrund dieses Retreats. Und so wie Silvester-Retreat Übergang, der Umbruch steht vom Alten zum Neuen, ein bisschen Ähnlichkeit. Also das Alte verabschieden wir, runden wir ab und gehen durch eine kraftvolle Initiation in das Neue hinein. Das war auch dann nachts hier, als einige haben es erlebt, als Ritual hier miteinander feiern. Und Sommer hat ein bisschen von Wellness. Aber Wellness nicht im Sinne von sich hängen lassen, sondern da ist schon, fühlt sich viel geklärt an. Wir haben eine ganze Woche Zeit. Und wenn sich die Probleme so ein bisschen beruhigen in uns, dann wird unser Geist frei, Neues zu erforschen. Sommerretreat ist immer mit diesem Forscher-Innengeist. Ah, Neuland, was gibt's denn noch? In diesem Sommer haben wir dann so den Montagepunkt. Was heißt, aus welchem Punkt heraus siehst du, montierst du deine Weltsicht? Und wie kann man den vielleicht ein bisschen verschieben und verändern? Das so ein bisschen als Überblick nochmal und als Auffrischung für uns alle zu der Position unserer Arbeit. Die Heilkraft der Meditation. Also vor einer Reihe von Jahren, vielen Jahren schon, war ich in dem Zentrum von Graf Dürkheim in Rütte, der ja als einer der ersten Psychotherapie und Zen damals, buddhistische Meditation, die er in Japan kennengelernt hatte, zusammengebracht hat. Und also er hat da nicht mehr gelebt, aber seine Schülerinnen und Schüler machen das da. Und die Kernfrage, die mich da beschäftigt hat, war, wie geschieht Heilung durch Zen? Das war halt damals mein Hauptweg, Zen, meditieren. Das hatte ich entdeckt und das hat mich unglaublich berührt und bin ich voll darauf abgefahren. Und wie geschieht Heilung durch Zen? Ich hatte schon Therapieerfahrung vorher und Ausbildung, aber mir hat das nicht genügt. Und das heißt, wenn ich dieser Frage folge von damals und die herhole, wir können in beide Richtungen gehen. Das tun wir auch hier in unserer Arbeit. Es geschieht Heilung, Tiefenheilung in uns. Heilung im Sinne von nicht du bist falsch oder krank, sondern im Sinne von etwas kann noch in dir sich optimieren, ganzer, runder, fluider, lebensoffener werden. Ja? Heilung in diesem ganzheitlichen Sinne, mehr du selbst als zuvor. Und tiefe Heilung geschieht durch spirituelle Methoden und Zugänge. Die beste Psychotherapie kommt, wenn sie gut ist, irgendwann an eine Grenze und sieht es. Weil mit den Methoden, vor allem mit dem Menschenbild, das westliche Psychologie hat, wie gesagt, mit allem Respekt, aber kommen wir an eine Grenze. Das ist ein begrenztes Menschenbild. Wir sind aber, unser Menschsein hält sich aber nicht an Menschenbilder. Sondern ist einfach so, wie es ist. Also geht es weiter. Und das greifen die spirituellen Methoden auf, die Traditionen, Transpersonalarbeit. Und Heilung geschieht durch spirituelle Methoden, explizit auch durch Meditation. Ich bin nicht ein Vertreter und nicht ein Lehrer, der sagt, die Leute müssen psychisch durchgesund und fertig sein, durchtherapiert, bevor sie zum Meditationskurs kommen. Das ist Krampf. Die kann fast keiner mehr kommen. Auch die Lehrer nicht. Sondern das ist ein komplexer Heilungsprozess. Manchmal brauchen wir dies mehr, manchmal brauchen wir jenes mehr. Und manchmal brauchen wir eine gute Mischung. Und das andere ist, dass wir auch in unseren Kursen in jüngerer Zeit mit psychologischen Methoden, ich nenne es gerne im Sinn von John Velvet psychologische Reifungsarbeit, dass dieser Therapiebegriff ein bisschen rauskommt. Ja? Psychologische Reifungsarbeit, John Velvet, großer Therapielehrer, buddhistischer Meister, dass wir die mit einbringen, um spirituelle Erfahrungen zu öffnen. Das, was wir gestern gemacht haben, war sowas. Ja, wir gehen mit psychologischen Methoden der Erforschung von heftigen Emotionen in die Tiefe, um im Grunde an eine spirituelle, essentielle Dimension zu kommen in uns, die hinter der Angst, Scham und Schulderfahrung auf uns wartet. Das ist psychologische Reifungsarbeit mit einer spirituellen Frucht. Das ist ein Aspekt der Arbeit gestern. Und in der Meditation können wir klassisch, und ich habe mal so auch diese Tradition, Mindfulness-Tradition, buddhistische Meditation, Vipassana, westliche Kontemplation, ein bisschen zusammengezogen in 6 Aspekte. Und ihr habt das gestern schon erlebt, ich habe euch das früh durchgeleitet, wir machen das wieder. Der erste Aspekt, wie Meditation uns heilt, ist, dass du schlicht und ergreifend auf deinem Kissen landest und nicht irgendwo anders. Und das ist das Ende der Ablenkung. Und das Ende des Ausweichs, die mikroskopische Vergrößerung auf dem Kissen zu sitzen, ist enorm hoch. Und das ist oft eine Schwelle, wovor wir Schiss haben. Es ist nicht, dass wir nicht meditieren wollen, es ist nicht, dass wir uns nicht für uns interessieren. Es ist, dass wir das als Wucht empfinden, auf diesem Kissen zu landen, weil wir dann in tausendfacher Vergrößerung uns selbst sehen. So ein bisschen wie in die Wüste gehen. Vor Jahren war ich in Island in der Wüste und ich hatte das Gefühl, das ist wie ein Sog. Ich kann fast nicht umdrehen. Das war wie ein Reingehen in einen riesigen Spiegel meiner selbst. Und ich hatte das Gefühl, du musst weise sein, um durch die Wüste durchzukommen. Also in diesem existenziellen Sinn, das ist enorm. Das hat was von dieser Meditation ankommen auf dem Platz. Und der erste Schritt ist wirklich dieses Sitzen. Diese Haltung der Buddhas, diese, im Yoga würden wir sagen Asana, diese Körperhaltung, egal wie du sitzt, also so, dass du gut sitzt, so wie ich euch das vorschlage, auch gerne auf dem Stuhl. Oder am Boden, wie auch immer du sitzt. Also so, dass du mit deinem Körper kooperierst. Also es ist nicht gebunden an gekreuzte Beine oder sowas, sondern es ist rückgebunden an, dass du gut und klar mit dir sitzen kannst und dich da wohl und schmerzfrei fühlst, so gut es geht. Und aufgerichtet bist und wach bist und interessiert. Das ist die Haltung. Ja. Und es gibt einen alten Meister in Tibet, der hat gelehrt, die Haltung ist die Praxis. Wenn du nur die Haltung verkörperst, wenn du total die Haltung bist, brauchst du keine andere Übung. Hat in Tibet funktioniert vor 1000 Jahren oder 800. Für uns ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber Zen Shikantaza geht etwas in die Richtung. Reines Sitzen. Die meisten von uns brauchen da lang für. Und passt auch nicht für alle. Aber das zu nutzen, nimm es mit rein, ist ein Element, die in die Haltung gehen, bringt dich schon dahin. Das ist wie ein Mudra. Ja, du machst eine Handgeste und kommst in den Bewusstseinszustand. Hier machst du eine Körpergeste, kommst in den Bewusstseinszustand. Wie im Yoga. Das ist eine Yoga-Übung eigentlich. Ja, wir machen eine bestimmte Öffnung, Herzöffnung, Weite, Dehnung und kommen in diesen inneren Zustand, was das verkörpert. Und hier auch. Also vertraue der Haltung. Das zweite ist, dass wir endlich da landen auf diesem Kissen oder Stuhl und merken, dass endlich mal niemand was von uns will. Kein Telefon, kein Medium, kein Social Media, im Idealfall auch keine Kinder oder Haustiere oder irgendwer sonst und im allerbesten Fall nicht mal du selber. Und da entsteht eine Seelenstille. Die Seelenstille, die nicht heißen muss, dass du keine Gedanken hast. Die dürfen ruhig dabei sein und müssen nicht stören. Oder Gefühle, es taucht auf, was auftauchen will. Aber die Seelenstille entsteht, wenn wir aufhören, irgendwas zu wollen, irgendwas anders haben zu wollen. Und nicht die Erwartung an uns haben, okay, ich meditiere jetzt zu. Auch wenn das vielleicht ein Teilmotiv sein mag. Nur wenn wir dann da sitzen, uns bitteschön in Ruhe zu lassen mit unserem Umzu und einfach nur da zu sein und in diese Stille, dass niemand was von dir will, einzutauchen. Das dritte ist, das ist Thema unseres Retreats hier, dass wir in dieser Seelenstille auf unserem Platz sitzend fühlen können. Wir müssen das gar nicht machen, was ich erzähle, es geschieht von selber im Grunde, ja. Dem dich öffne, deshalb beschreibe ich es, dass wir uns enorm uns selber zuwenden. Wir sind nicht mehr abgewendet von uns durch allerlei Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen, sondern wir sind zugewendet uns selber, hingewandt, Intimität mit dir selbst. Und Zuwendung mit dir selbst heißt Zuwendung zu all dem, was jetzt ist. Du sitzt da, irgendwo zwickt es, aber das Ganze fühlt sich gut an. Gefühle tauchen auf, Bilder kommen, Gedanken huschen durch dich und du lässt es alles geschehen, ohne dich zu verhängen. Und in der Art von Meditation, also das wäre die Essenz, die ich gerade beschreibe, forschen wir auch nicht nach, was will das jetzt oder so. Das sind andere Übungen. Das ist okay, aber diese Kernmeditation lässt es geschehen, weil die ist an was anderem interessiert. Also Zuwendung zu dir selbst. Daraus entsteht ganz von selber, wenn wir uns sein lassen, wenn wir uns im guten Sinne in Ruhe lassen, Mitgefühl, Wärme und Liebe für uns. Das ist das vierte Element. Ja, also Sitzhaltung, Seelenstille, weil ich nichts von mir will oder sonst auch keiner, Zuwendung zu mir. Und daraus entsteht eine Wärme. Diese Zuwendung wird warm von innen. Und Mitgefühl heißt nicht, dass du dich bemitleidest. Ich sage extra das deutsche andere Wort. Mitgefühl ist, dass wir warm hinfühlen, mit einer Art Bedingungslosigkeit, für uns selber liebevoll, für alles, was ist oder was wir waren oder was jetzt auftaucht. Bedingungslose Liebe ist nichts Riesiges, Unerreichbares. Bedingungslose Liebe zu uns selbst, in diesem Fall, ist sehr einfach. Du stellst keine Bedingung an dich, um dich liebevoll mit dir zu verbinden. Ganz simpel. Eigentlich ist es Liebe. Liebe, die Bedingungen stellt, ist eigentlich nicht Liebe. Ja, also bedingungslose Liebe ist ganz natürlich, ist, dass wir aufhören, diese Liebe zu filtern. Wir lassen die einfach frei und dann fühlen wir bedingungslos Mitgefühl für uns selber. Und natürlich ganz von selber, automatisch gleichsam, mehr Mitgefühl für die Aspekte, die noch was brauchen, die sich vielleicht in irgendwelchen Schamkokons versteckt haben. lassen die da und sind mitfühlen mit diesen Aspekten, die noch wund sind oder schwierig oder wo wir völlig gaga sind. Und machen damit nichts. Das wäre die Haltung der Meditation jetzt. Ja, mehr psychologische Reifungsarbeit könnten wir da jetzt forschen, die Inquiry zu machen etc. Das ist okay, aber hier ist jetzt gerade diese Spur. Wir machen damit, wir sind damit anwesend und leisten uns selbst im besten Falle Gesellschaft. Und im besten Sinn des Wortes. Dann spüren wir, dass wir, oh Wunder, uns unermesslichen Raum geben. Wenn du still bist mit dir und dich dir zuwendest und mitfühlend, mit allem, was ist, fühlt sich alles eingeladen. Alle Kobolde dürfen da sein, ohne dass sie die Führung übernehmen. Und dann entsteht Raum, ganz von selber, Bewusstseinsraum, ja, Fühlraum, Erlebnisraum in dir. Und du spürst, wie die Dinge sich entspannen. Raum ist ein großer Schlüssel für Heilung, Frieden und Wandlung in der ganzen Wirklichkeit. Raum ist die Weite, dass alles Einzelne sich nach seiner eigenen Gesetzmäßigkeit entfalten und befreien kann. Wir könnten sogar tief gehen und sagen, Raum ist die größtmögliche Liebe, die du dir selber geben kannst. Deshalb kommt es aus diesem Mitfühlen und Liebe. Ja, wenn du einen Menschen liebst, gibst du ihm oder ihr Raum. Das heißt nicht, du gehst aus dem Kontakt. Raum ist nicht nichts. Sondern Raum ist eine Weite, die den oder die andere, in diesem Fall dich selber, sein lässt, sich entfalten lässt, nach der inneren Gesetzmäßigkeit deines Wesens. Du gibst allem Raum, sodass es nicht anstößt. Und dann entsteht innen Friede und der Kampf hört auf. Wir können das in Tierexperimenten sehen, das wisst ihr wahrscheinlich, oder aus dem Zoo. Wenn wir friedliebende Tiere zu eng zusammensperren, fangen die an, sich zu beißen und zu fressen. Wenn die genug Raum kriegen, können auch wilde, krasse Tiere sein, dann fühlen die sich sehr relaxed. Genauso ist es in uns, der innere Zoo braucht Raum. Und der sechste Schritt ist ein Shift. Wenn wir in diesen Raum reinfühlen, die Qualität von Raum, können wir spüren, wie dieser Raum wach ist. Das ist nicht einfach Space. Das ist wach. Das nimmt wahr. Das schaut. Das ist Gewahrsein. Manche würden sagen, Ken Wilber würde sagen, Zeugenbewusstsein. Der Zeuge ist ein bisschen verführerisch, es ist keine Figur da, die Zeuge ist, oder Zeuge, aber die Qualität ist es, ja. Zeugenbewusstsein, das nimmt wahr, wach, das ist Gewahrsein. Dieser Raum ist wach und wenn du dich tief da hinein entspannst, einige hatten die Erfahrung gestern beschrieben, leuchtendes Gewahrsein. Es ist eine Helle, die ist jenseits von Licht und Dunkel. Und da berühren wir die Dimension, eine Dimension, des, wie sich das Sein in uns offenbart. So Wesensdimension. Das ist nie geboren, nie gestorben und ist an Raum und Zeit nicht gebunden. Reines Gewahrsein, pure Awareness. Eine große tibetische Tradition lehrt, Space and Awareness are one and the same. Raum und Gewahrsein ist ein und dasselbe. Deshalb kommt es so. Wenn wir den Raum zulassen, kommt Gewahrsein. Das ist mit dem schönen Wort von Reginald Ray, touching enlightenment in your body, Erleuchtung in deinem Körper berühren. Ja, ist nicht, dass du jetzt erleuchtet bist, das ist eh ein fragwürdiger Satz, sondern du berührst diese Qualität der erleuchteten Wirklichkeit, die aufmacht, alles zulässt. Und das ist eine andere Dimension. Ja? Bisher waren wir noch mit uns so allein. Und hier kommt was rein, wo wir mehr sind, als wir dachten. Und aber eigentlich tiefer wir selbst sind. Und was hier geschieht ist, und das finde ich das Faszinierende, in diesem Zustand des reinen Gewahrseins geschieht, wenn wir es jetzt wieder an unsere psychologische Reifungsarbeit zurückbinden, Heilung durch Meditation, geschieht eine Tiefenheilung von den Persönlichkeitsstrukturen unseres Menschseins oder Biografie, die vorkonzeptionell und vorsprachlich sind. Da kommen wir mit Psychotherapie in den seltensten Fällen hin, weil die sich sprachlich nicht fassen lassen und auch nicht konzeptionell. Alle Psychotherapie arbeitet mit Konzepten, es geht gar nicht anders. Die Idee, Menschen zu sein, einzelne Wesen, ist ein Konzept. Ja, also Konzept heißt nicht schlecht oder falsch, sondern es ist eine Konzeption, es ist eine bestimmte Strukturierung unseres Geistes. Und reines Gewahrsein ist bar jeglicher Strukturierung, ist ursprünglicher, tiefer. Und deshalb geschieht Heilung vor dort. Und das ist die powervolle Heilung, die uns Meditation bietet, was keine Therapie der Welt kann. Dass wir nämlich in unser ursprüngliches, unverwundbar, unverdrehtes, nicht traumatisierbares, wahres Wesen uns loslassen, aus dem heraus alle Heilung geschieht. Die Dichterin Nelly Sachs mit ihrer wuchtigen Geschichte schreibt den wunderbaren Satz: Alles ist heil im Geheimnis. Das ist gemeint. Und daraus tun wir auch die anderen Arbeiten, ja? Wir tun unsere Arbeit, aber das nehmen wir hinzu. Das ist die Heilkraft der Meditation. Und hier gibt es nichts zu tun, damit zu sein, sich dem hinzugeben. Das sind 6 Elemente, 6 Schritte aus den Traditionen heraus, gefiltert und aus meiner eigenen Erfahrung mit mir und mit Menschen. Und ich führe euch die auch wieder heute durch im Sitzen der Meditation. Und das bringt leicht die Brücke zu dem jetzt dritten Thema und dann komme ich auch langsam zum Ende. Schau, dass ich das noch präzise, prägnant für euch hinbekomme. Das ist, ich fange mal anders an. Ein wichtiger Lehrer von mir, Philosophielehrer, der hat den schönen Satz geprägt: Wo Menschen sind, sind Wege. Und er war viel auch beschäftigt mit dem Daoismus, wo die Symbolik des Weges, Dao, im Zentrum steht. Und er hat das so gezeigt, dass wenn wir aus dem Menschlichen herausrücken und unseren Willen durchsetzen wollen, entgegen der Natur und der Wirklichkeit, dann bauen wir Schnellstraßen und Autobahnen und fällen die Wälder, um da durchzubrettern. Und es hat den Preis der Zerstörung. Wir gewinnen vielleicht Zeit, aber wir zerstören auch. Wenn wir nicht in unseren Wunsch und unsere Ausrichtung gehen, dann machen wir einen Ziehpfad, schneiden vielleicht mit dem Taschenmesser ein paar Äste ab, damit wir durch die Dornen kommen und winden uns durch den Dschungel. 2 Tage später ist alles schon wieder zugewachsen. Das ist der Ziehpfad. Naturschonend, aber auch nicht unbedingt menschentypisch, weil wir keine Spur hinterlassen, auf der uns jemand folgen könnte oder andere Menschen den Weg gehen können. Dazwischen, zwischen Autobahn und Ziehpfad, ist der Weg. Von seiner Philosophie her, phänomenologisch, ja. Der Weg ist etwas, das ist dem Willen, dem Wunsch von uns Menschen tief verbunden. Und fügt diesen Wunsch sensitiv, wie in einem konkreativen, wechselschöpferischen Prozess, in die Landschaft ein und geht mit der Landschaft um den Berg herum, um den See, über den Hügel, geht mit der Landschaft, aber verfolgt seine Spur. Das ist eine Konkreation, ein Dialog, ein Liebesprozess im Grunde zwischen Natur und Mensch, zwischen Vorgabe und Wille. Das können wir auf unseren inneren Weg übertragen. Wenn wir beginnen zu praktizieren, wenn wir beginnen, einen spirituellen oder therapeutischen oder Selbsterfahrungs- oder psychologischen Reifungsweg, wie auch immer, zu gehen, haben wir diese wuchtige Inspiration, erstmal dieses, im Englischen würde man sagen, sich zu committen, Commitment. Ich ist immer schwer zu übersetzen, also diese leidenschaftliche, gleichzeitig auch disziplinierte Hingabe an das, ja, das will ich, diese Leidenschaft und Kraft und Emotionalität, die wir auch da reinbringen, ich will diesen Weg gehen, ich mache das jetzt. Und wir haben das Gefühl, wer, wenn nicht ich, wann, wenn nicht jetzt, wann, was, wenn nicht dies. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Stimmt ja auch irgendwo. Auf der Ebene, wo wir da sind, stimmt es. Und das braucht es immer wieder, dass die Anstrengung drin und auch sich nicht beirren lassen und dranbleiben und sich die richtigen Lehrerinnen und Lehrer suchen, die Traditionen und in die Tiefe gehen und was wollen und erwachen wollen und was auch immer. Der erste Schritt oder der erste Element auch. Im zweiten merken wir, wenn wir ein Stück gegangen sind, oh, es gibt Phasen, da geht es leichter. Da ist etwas, wie wenn die Wirklichkeit antwortet, dann musst du dich einfach nur hinsetzen, nach viel Übung, und plötzlich sitzt du da gerade, erst machst ein paar Atemzüge, und da ist der Zustand da, den du vorher dir ein Stück erarbeiten musstest. Plötzlich ist es von selber. Plötzlich kommt das Geschenk. Oder plötzlich wandelt sich was in dir, was du nicht machen kannst. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, jetzt bin ich aber überrascht. Ah, ich habe was ganz anderes erwartet. War gestern auch. Ihr habt euch eingelassen in die Übung. Bei einigen war, ja, eigentlich stehen da ganz heftige Emotionen in der Mitte, aber es war eine schöne Erfahrung. Das ist ein Geschenk. Da kommt was entgegen. Da antwortet Wirklichkeit. Da antwortet, aus den Traditionen könnten wir sagen, da antwortet was Größeres. Da antwortet die Geschenkhaftigkeit oder Gnadenhaftigkeit des Daseins. Gnadenhaftigkeit meint, es ist etwas Größeres, das du nicht gemacht hast, das nicht unserem Willen unterliegt. Und dann kommen wir so in dieser zweiten Phase in eine freudvoll sinnliche, inspirierende Kooperation. Ja, zeitweise, also ich übe natürlich und zeitweise muss ich was tun, zeitweise ist es auch vielleicht schwierig. Und dann gibt es Phasen, wo mich was trägt. Und dieses, wo mich was trägt, wird immer länger und länger. So dass das irgendwann so eine Art Grundzustand wird, dieses Getragensein. Das ist die dritte Phase. Lasst euch nicht irritieren, wenn ihr nicht alle Phasen kennt. Vielleicht kennt ihr nur vier oder zwei. Das ist völlig in Ordnung. Ja, aber ich beschreibe sie halt alle mal. Und diese dritte Phase ist das Empfinden von, eigentlich ist immer schon alles da. Wenn ich mich hinsetze auf mein Kissen, ich tauche eigentlich nur ein in das, was immer schon ist, was ich immer schon war, immer schon sein werde. Und durch meine Praxis muss ich nichts bewirken. Wer bin ich denn, dass ich meine, meine Übung, meine Anstrengung hätte einen Effekt auf das Unermessliche? Das lässt sich von mir nicht manipulieren. Ich muss einfach nur loslassen, mich hingeben, mich anvertrauen und bin immer schon da. Das ist wunderbar, das ist eine Art von erwachtem Zustand, trägt aber leider, leider auch eine Falle in sich. Nämlich, dass ich daraus eine Ideologie mache. Nämlich, das zusammenaddiere wieder auf einer rationalen Ebene und sage, okay, wenn immer schon alles da ist, wenn es so leicht ist, muss ich ja nichts machen. Mit diesem Impuls, ich muss nichts machen, bin ich ausgestiegen aus dieser Verbindung. Weil eigentlich ist eine Liebesverbindung der Seele mit dem Absolut, mit dem Unendlichen. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich brauche ja nichts machen, von Liebe keine Spur. Und das kann manchmal passieren, vielleicht kennt ihr Menschen, die dann sagen, wow, ich muss nichts machen, ist doch alles da, was ist denn? Was hast du denn? Warum gehst du da und auf Retreats? So viel Arbeit, wir sind doch immer schon frei, musst nur im Jetzt ruhen. Alles ist losgelöst und frei, lass die Welt ihren Gang gehen, war schon immer so. Ja, das Gefühl, die Sätze sind schwer zu widerlegen, aber irgendwas passt nicht. Ein Lehrer von uns, Sascha, ein wichtiger Lehrer, bei dem ich auch ein paar mit war, der James Lowe, ein großer Jogchain-Lehrer, der hat mal gesagt, da hatte ich so eine Irritation mit jemandem, habe ich ihn gefragt und sagte, ja, das ist existenzielle Faulheit. Da dachte ich, wow, interessant, stimmt. Weil eigentlich können wir diese Qualität nutzen für eine tiefe Hingabe. Ah, wie geht's denn hier weiter? Was will mir das denn zeigen? Ich fühle mich beschenkt, dass es gerade so leicht geht. Und dann kommen wir zur vierten Stufe, also zum vierten Element des Weges, wo wir spüren, wir sind wie ein Wahrnehmungsorgan, wie eine neue, jetzt auf einer neuen Ebene, Kooperation, eine Koagitation, mag das Wort lieber, mit dem Sein. Das ist, wie wenn das Sein in uns etwas zeigt und wir mit der Übung antworten und dahin gehen und wir spüren, etwas taucht auf und wir folgen dem und erforschen das und folgen diesem inneren Ruf der Übung und lassen sich das entfalten und nutzen Retreats und alles und Studium, was auch immer wir dazu brauchen. Und wie wenn das Sein mit uns zusammenschwingt und ein symphonisches Spiel eintaucht. Das können wir gut erreichen und das ist eine wunderbare Phase, weil die kann auch ein ganzes Leben abdecken. Und das Fünfte kann uns auch aufblitzen. Wir können plötzlich erkennen, dass wir selbst ja ein Aspekt des Seins sind. Das heißt, dass auch unsere Praxis eine Aktivität des Seins ist. Dass von Anfang an, auch als wir uns gemüht haben, niemand anders als die große Wirklichkeit, als das Sein, als das Göttliche in uns geübt hat, unter den Farben der Anstrengung. Das Sein, das Große, das sich in uns und als wir selbst erkennen und erforschen will. Das ist die non-duale Erfahrung. Nicht wir sind es, die da üben, die Fülle übt in uns. Und wenn wir das fühlen, können wir entspannen. Da können wir meist nicht bleiben, aber wir können entspannen. All diese verschiedenen, wir können alle Phasen nutzen. Auch wenn wir dieses Letzte kennen, braucht es immer wieder mal dieses Erste, sich anstrengen und okay, und das tue ich jetzt. Nehmt es nicht als Hierarchie, nehmt es als Facetten des Weges.